Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausse Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Ausse.ch.
Da ist der Doppelpunkt. In einer Live-Sendung reden wir über die Situation im Nahen Osten, Israel und Gaza. Bei mir in der Sendung der Uli Schmid, langjähriger NZZ-Korrespondent in Israel und im Nahen Osten. Und der Yves Kugelmann, Chefredakteur und Verleger vom jüdischen Magazin Tachles. Am Mikrofon der Roger Schawinski.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Die Welt ist in einer ganz speziellen Situation. Wir wollen Hintergründe und aktuelle Informationen liefern. Bei mir im Studio der Yves Kugelmann, Chefredakteur und Verleger vom jüdischen Magazin Tachles. Und in Berlin der Uli Schmid, langjähriger NZZ-Korrespondent in Israel und im Nahen Osten. Uli, fange ich an mit dir. Wir haben ja dich sehr viel gehört in der Situation um Ukraine und Russland. Aber der Nahen Osten, das ist auch ein Ort, wo du unglaublich viel Erfahrung hast. Erzähl mal.
Ja, der Nahe Osten war mein letzter Posten. Ich bin 2015 auf Jerusalem gekommen und bin bis zu meiner Pensionierung 2019 dort gewesen. Bin allerdings noch geblieben in Jerusalem und in Tel Aviv und habe sehr viele Reisen gemacht, vor allem immer wieder nach Gaza. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Mal ich dort war, aber es müssen irgendwie so um die 15, 17 Mal gewesen sein.
Also reden wir doch gerade am Anfang über Gaza. Was hast du dort erlebt? Du hast sicher dort auch natürlich vor allem auch mit Hamas-Leuten geredet. Du noch mal von deinen Erfahrungen erzählen.
Selbstverständlich habe ich immer wieder mit Hamas-Leuten geredet. Mein Gesprächspartner war einer der Top 5 jeweils. Der lebt heute noch, das ist der Mahmoud Az-Zahar. Das ist einer vom radikalen Flügel. Und der hat mir immer wieder vermittelt, dass Israel kein Existenzrecht hat, dass Israel muss vernichtet werden. Da ist er überhaupt, also die sind sehr, sehr klar und deutlich gewesen, überhaupt nicht verschämt in irgendeiner Art. Gleichzeitig habe ich aber auch immer wieder festgestellt, und das ist eben ganz wichtig, dass Hamas ganz klipp und klar nicht Palästinenser vertritt und vor allem auch nicht die Leute in Gaza. Mhm. Es hat Aufstände gegeben gegen Hamas, die in den westlichen Medien absolut nicht erwähnt worden sind, 2019 im März. Es hat 5-6-tägige Demonstrationen gegen Hamas gegeben. Hamas ist extrem unbeliebt. Die Leute in Gaza wollen keinen Krieg. Und sie wissen ganz genau, dass es Hamas ist, wo sie immer wieder in einige Konflikte hineinziehen.
Und warum ist über das nicht berichtet worden? Also das erstaunt einem eigentlich. Weil man hat das Gefühl, eben Gaza, Hamas, das ist eine Einheit. Die sind ja auch gewählt worden eigentlich von der Bevölkerung in Gaza 2006. Das stimmt nicht, sagst du?
Ja, sie sind gewählt worden 2006, aber sie würden heute ganz bestimmt nicht mehr gewählt. Heute wird höchstwahrscheinlich paradoxerweise die Fatah gewählt vom Mahmoud Abbas.
Also das ist die andere Organisation, ihre internen Gegner, die im Westjordanland seit dieser Zeit oder sogar noch etwas länger dort am Ruder sind, auch keine Wahlen mehr gemacht, dann wie Hamas. Die sind, obwohl man weiss, sie sind korrupt, obwohl man weiss, sie sind nicht seriös, die sind dort beliebter als Hamas, sagst du?
Die sind absolut beliebter, ja. Und zwar ganz einfach, weil die Leute in Gaza, im Gazastreifen, genau wissen, dass die Leute im Westjordanland sehr viel besser geht. Dass sie schon seit längerer Zeit keine bewaffneten Konflikte mehr haben, dass sie ein einigermaßen vernünftiges Leben können führen können. Wo notabene auch besser ist als das, was die Araber in sehr vielen umliegenden arabischen Ländern haben.
Sind dann einfach mal gefragt, ist Hamas für oder gegen Palästinenser? Was würdest du sagen?
Naja, sie vertreten natürlich, sie behaupten von sich, dass sie, es ist eine dschihadistische Organisation. Sie ist ein Ableger von den Moslembrüdern und sie sind natürlich hauptsächlich daran interessiert, an der palästinensischen Sache. Sie haben sie für sich in Anspruch genommen und wie so viele von diesen Bewegungen lösen sie sich jetzt einfach, also ruben sie sich aus auf dem Anspruch und ihre Legitimation, das ist ganz wichtig, das ist eben der Kampf gegen Israel, wo die Fatah nicht macht. Und das gibt ihnen eine gewisse Legitimation, das ist tatsächlich so, sie haben ein gewisses Prestige, sie können sagen, wir sind die etwas machen. Der Abbas in Ramallah, der macht ja überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, der macht gemeinsame Sachen mit den Israelis. Er macht Sicherheitszusammenarbeit. Tag für Tag im Westjordanland suchen Polizeibehörden von der Fatah suchen zusammen mit den Israelis Terroristen, zum Teil auch Terroristen von der Hamas. Das heisst, Hamas ist der Meinung, dass sie und ihre revolutionäre und kampforientierte Einstellung sie legitimiert. Ich sage, das stimmt absolut nicht. Die Leute im Gazastreifen wollen mit überwiegender Mehrheit Frieden, ganz genauso wie die Israelis auch.
Also, es heisst ja, glaube ich, so als Grundthese von der Charta von der Hamas, ihr liebt das Leben, wir den Tod. Wir haben, ich glaube, der Staat auch dort, oder einer der Gründer hat das gesagt, wir haben die Industrie vom Tod. Wieso hat denn Israel geglaubt, in den letzten Jahren, man kann denen mit irgendeiner Art und Weise entgegenkommen, 20'000 Palästinenser können jeden Tag nach Israel kommen, andere Möglichkeiten, man hat Nahrungsmittel geliefert, Essen, Wasser etc. Wir können einen Deal machen mit der Hamas.
Naja, sie haben die Erfahrung gemacht, dass Hamas eine Ordnungsmacht ist. Das ist nicht nur eine Terrororganisation, sondern ist halt gleichzeitig auch die Ordnungsmacht in Gaza. Und Israel braucht natürlich eine Ordnungsmacht in Gaza. Das wäre jetzt auch das Problem, wenn sie den Gazastreifen einnehmen würden. Was passiert nachher? Tun sie ihn selber verwalten, wenn sie ihn von der Fatah verwalten lassen, wenn sie irgendwie versuchen, die UNO zu begeistern für so ein Projekt? Also das ist extrem schwierig. Und sie haben, so gut es gegangen ist, mit der Hamas operiert und haben Deals gemacht.
Und haben sich vielleicht in Sicherheit gewiegt, obwohl du sagst, von allem Anfang an, die wollen Israel vernichten, die haben nie daran gedacht, irgendeinen Kompromiss zu machen, eine Lösung oder wie das bei uns heisst, eine Friedenslösung.
Nicht im Ansatz. Sie haben in Ihrer letzten Karte haben Sie einen Satz drin, wo man kann deuten kann, so, es wird die Möglichkeit von einem temporären Frieden mit Israel erwogen. Aber das ist natürlich absoluter Blödsinn. Nein, die Hamas lebt davon, dass sie Israel kein Existenzrecht zubilligt. Und dass sie Israel vernichten
will. Also, wir haben jetzt ja die Entwicklung, dass man sagt, der Norden muss geräumt werden von Gaza. Die Hamas will das verhindern. Du kennst die ganze Situation. Im Süden ist die Stadt Khan Yunis. Und das heisst immer, das ist der überbevölkerste Teil der ganzen Welt. Wie sieht denn die Gegend aus um Khan Yunis, wo jetzt so viele Leute anströmen?
Das ist tatsächlich sehr dicht bevölkert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da überhaupt nie mehr Platz wäre. Wenn da allerdings Hunderttausende von Menschen Richtung Süden strömen, dann wird es tatsächlich schwierig. Es ist absolut unmöglich, die Leute zu versorgen, das ist klar. Und irgendwann einmal kommen sie dann zur ägyptischen Grenze und dann fängt ein neues Problem an, weil Ägypten, eine arabische Brudernation, könnte man sagen, die verweigern ja die Aufnahme von jeglichen Palästinensern aus Gaza.
Und das haben sie gemacht, weil sie einfach nicht wollen, dass sie das Problem bekommen, oder?
Nein, sie wollen die Leute nicht. Also, der Sisi, also der Diktator von Ägypten, der hat ja schon nach seiner Wahl, nach seinem Putsch gewählt, hat er sich nicht. Er hat nach seinem Putsch bereits angefangen, die Verbindungswege zwischen Gaza und Ägypten systematisch aufzulösen. Er hat die Tausende von Tunnel, die unterirdisch gebaut worden sind und wo 90% vom Handel abgelaufen sind zwischen Gaza und Ägypten, hat er fluten lassen. Er hat die Stadt Rafah, der ägyptische Teil, von der Stadt Rafah hat er am Erdboden gleich gemacht, damit er alle Ausgänge von der Tunnel finden kann. Er hat also quasi den Gazastreifen blockiert. Aber im Westen, bei uns, ist natürlich das Narrativ immer noch das Gleiche. Israel blockiert den Gazastreifen und Israel hat den Gazastreifen blockiert. Genau das Gegenteil war der Fall. Jeden Tag sind 200 Lastwagen mit Nahrungsmitteln und Hilfsmitteln nach Gaza gegangen aus Israel, während der Streifen gegenüber Ägypten absolut hermetisch abgeschlossen war.
Also muss noch vielleicht ein bisschen geschichtlich zurückschauen, wie das Ganze entstanden ist. Früher hat ja Gaza zum Ottomanischen Reich gehört. Nachher ist es Ägypten geworden. Und dann, nach dem Sechstagekrieg, wo Israel den ganzen Sinai besetzt hat, ist natürlich Gaza auch zu Israel gekommen. Und dann, nach dem Friedensschluss mit Ägypten, hat Israel ja alles zurückgegeben vom ganzen Sinai, mit Ausnahme von Gaza. Warum? Ist das aufgrund der Israelis passiert oder aufgrund der Ägypter?
Ja, ich glaube, es hat eine grosse Diskussion in Israel gegeben, ob man so viele Palästinenser einfach behalten will im Land. Ich meine, wenn jetzt Israel würde den Gazastreifen wieder einnehmen, dann hätten sie ja 2,3 Millionen mehr Araber wieder im Land. Und es gibt sehr, sehr viele Stimmen in Israel, die sagen, nein, das ist keine gute Lösung.
Aber die Ägypter haben die das nicht zurückgewählt, nachdem sie den ganzen Sinai ja zurückbekommen haben?
Pardon, das habe ich nicht verstanden.
Und Ägypten, bei dieser Friedenslösung zwischen dem Begin und dem Sadat und so, haben die nicht gesagt, wir wollen auch Gaza wieder zurück, weil das während Jahrzehnten ägyptisches Territorium war?
An sich schon, doch, das glaube ich schon.
Gut, also, Gaza gilt ja seit Jahren als grösstes Gefängnis der Welt, Open-Air-Gefängnis. Wie ist es dazu gekommen? Man hat jetzt eben gehört, es ist abgeschlossen gegenüber Ägypten, es ist abgeschlossen gegen Israel, allerdings eben mit dem Grenzübergang Eretz, wo alles dort hin und her gegangen ist. Aber warum hat Israel dort einen Zaun, einen Haken gemacht, wie man das erst viel später gemacht hat gegenüber dem Westjordanland?
Weil Hamas natürlich die Organisation ist, wo zuerst ganz am Anfang nach den Wahlen haben sie sich kurz befrieden lassen, aber schon kurz nach den Wahlen, wo sie ja gewonnen haben an sich. Also das muss man ganz klar sagen. Damals hat die Wahlen 2006 gewonnen und nachher hat der Westen gefunden, nun ja, also das ist nicht gut, wenn eine Organisation, wenn eine dschihadistische, eine klar dschihadistische Organisation wie Hamas die Wahlen gewinnt. Und seither hat dann der Abbas mit Notrecht reagiert. Hamas hat die Fatah 2006 aus dem Gazastreifen rausgefallen. Und seitdem haben wir die Situation und Hamas ist schon nach kürzester Zeit dazu übergegangen, Israel als ein Land ohne Existenzberechtigung zu erklären und hat angefangen mit Angriffen, mit Terrorangriffen aus dem Gazastreifen. Und darum hat Israel natürlich sukzessive den Streifen abgeschnitten.
Und es hat natürlich vor allem jetzt Raketen gegeben. Seit Jahren Israel hat ja dann auch das System Iron Dome aus dem Grund entwickelt, wo man die kurz Raketen, die nur ein paar Kilometer gehen, kann abschiessen. Dann hat es ein anderes System gegeben, das für längere Raketen mit grösserer Reichweite funktioniert, David Sling, und dann für die ganz grossen Patriot. Aber während Jahren jetzt, also bevor jetzt auch die jüngsten Ereignisse waren, immer wieder Raketenanschläge aus Gaza nach Israel. Und du sagst, das ist in Gaza selber überhaupt nicht gut angekommen.
Nein, so kann man das nicht sagen. Hamas hat natürlich eine gewisse Anhängerschaft. Und selbstverständlich sind die Leute, die normalen Bürger in Gaza, sind selbstverständlich auch sehr israelkritisch eingestellt. Aber tatsächlich hat Hamas natürlich angefangen, schon sehr früh Raketenkomponenten importieren, unter anderem eben auch durch die Tunnel. Das ist ein grosser Verkehr gewesen, hat die angefangen zusammensetzen und hat selber auch Fabriken gebaut und hat angefangen, Israel beschiessen mit diesen Waffen. Immer wieder. Und periodisch ist es dann nach einigen Angriffen aus dem Gazastreifen auch zu Raids, zu Waffengängen gekommen, 2014, 2021. Es hat sich immer und immer wiederholt.
Bei mir im Studio ist auch der Yves Kugelmann, Chefredakteur, Verleger vom jüdischen Magazin Tachas, also mit unglaublich viel Beziehungen, Kontakt zu Israel und zu jüdischen Gemeinden in der ganzen Welt. Danke, dass du gekommen bist, Yves. Das Erste, was dir da in den Sinn kommt, jetzt nach 8 Tagen oder 9 Tagen nach dem Ereignis vom letzten Samstag, was ist so dein erste Zwischenfazit?
Ja gut, nach einer Woche ist die Virulenz von der einzelnen Geschichten, die man hört, vor Ort nicht weniger geworden. Die einzelnen Schicksale werden ja erzählt, werden porträtiert. Die Gesellschaft in Israel und auch die verbundene jüdische Gesellschaft ist sehr stark paralysiert. Nach einer Woche gehen wir jetzt in eine neue Phase von diesem Krieg mit angekündigter Bodenoffensive und dort verlieren wir wahrscheinlich dann den persönlichen Teil und den emotionaleren Teil. Da ist dann die Analyse gefragt, woran geht das und wie geht es weiter nach dieser Offensive.
Also die ist jetzt ja nicht durchgeführt worden bis jetzt. Man hat wahrscheinlich erwartet, dass das am Wochenende passiert. Jetzt ist das Wetter dazwischen gekommen, wenn man die Bilder sieht jetzt aus Gaza. Dort ist bewölkt, im Norden von Israel regnet sogar sehr stark. Ist das vielleicht auch, was meinst du jetzt, Yves, auch ein bisschen Möglichkeit für Israel, das Ganze rauszuzögern, um eventuell noch eine andere Lösung zu finden?
Das glaube ich jetzt weniger. Ich meine, Netanyahu hat Revanche und Rache angekündigt, das muss auch einhalten. Die israelische Bevölkerung zu großen Teil erwartet eine Antwort, und zwar auch eine harte. Obwohl das Land teilt ist, ist man sich dort, glaube ich, im Moment einig. Und da kann er jetzt sich nun zurückziehen. Aber die Zeit nützt sicher, die Invasion vorzubereiten, vor der viele auch Angst haben, weil Bodenoffensive mit Infanterie ist durchaus verlustreich, vor allem in einer Phase, wo man gar nicht so viel Vertrauen in die Armee hat, in was jetzt die Vorbereitung von dieser Invasion anbelangt.
Also die Vorbereitung von dieser Invasion, man erlebt das jetzt seit 2 Tagen. Die Israelis sagen, gehen aus dem Norden weg, dort leben 1,1 Millionen Leute, dort ist auch Gaza Stadt, am dichtesten besiedelt. Man tut also und versucht, also Zivilisten aus dem Schlachtfeld rauszubringen. Hamas sagt aber, bleiben dort, oder?
Gut, Hamas hat immer schon mit dem menschlichen Schutzschild versucht, die Israelis abzuhalten vor schweren Angriffen. Aber das ist natürlich eine alte Diskussion, die wir kennen aus dem letzten Konflikt. Das wird natürlich zivile Opfer geben. Und man sieht ja Bilder jeden Tag, was es schon jetzt bedeutet, wenn Hunderttausende von Leuten auf der Flucht sind. Und man sieht demgegenüber die Bilder im Süden von Israel. Es ist ein ziviles Drama und es ist eine Tragödie und ein Desaster, unabhängig von allen politischen Implikationen.
Eben ein Krieg, wo es keine zivile Opfer gibt. Also einen kleinen Krieg, den gibt es nicht. Da muss ich sagen, im Gegensatz jetzt zu den zivilen Opfern in Israel, das Massaker, das unter anderem an dem Musikfestival gemacht worden ist, hat Israel die Menschlichkeit und die Höflichkeit, den Leuten aus Gaza sagen, geht weg, es könnte euch etwas Schlimmes passieren.
Na gut, Israel ist ja eine Armee. Sie halten sich so weit wie möglich an geltendes Völker- und Kriegsrecht. Das gilt ja für die Hamas, so eine Terrororganisation, nicht. Und da haben wir einfach den asymmetrischen Verhältnis, wie wir in diesem Konflikt viele asymmetrische Verhältnisse haben. Und insofern ist der Korridor, den man jetzt angekündigt hat, und das, was die Israelis immer wieder gemacht haben, nämlich Zivilisten vorgewarnt, wenn sie angreifen aus der Luft, das ist eine Situation, die wir kennen aus dem letzten Konflikt.
Aber man hat es da auch ein bisschen zurückbuchstabiert. Man hat dann früher gesagt, Knock on the Roof, man hat so also eine kleine Bombe auf ein Haus da und gesagt, in ein paar Minuten könnte etwas kommen. Die Israelis haben gesagt, die Regeln gelten nicht mehr. Und dann fragt man sich jetzt, was ist das Thema oder ein, was soll ich sagen, eine Art von Denken von proportionaler Kriegsführung wird gefordert, oder? Dass man proportional ist, dass Israel nicht überproportional vorgeht. Wird das da stattfinden?
Ja, gut, die Geschichte und die Diskussion von Verhältnismäßigkeit, Unverhältnismäßigkeit, auch das ist nicht neu, sei es politisch, sei es jetzt im Krieg. Israel, glaube ich, hat einen grossen Teil von der Armee, der rational denkt und nicht irrational ist. Viele Leute, die ich kenne, machen sich grosse Sorgen in der Armee um die zivilen Opfer, natürlich die eigenen, um die Soldaten umkommen, aber auch die zivile Situation von Israel, weil jeder, Palästina, weil jeder weiß, dass die Bilder, die dann um die Welt werden gehen, natürlich die Israelis überhaupt nicht helfen.
Uli, Duno hat ja gesagt, wenn da die Bevölkerung aus dem Norden in den Süden muss gehen, sei das eine humanitäre Katastrophe. Die Frage ist, eine Katastrophe gibt es einen Weg. Was wäre die schlimmere, wenn sie bleiben würden oder wenn sie gehen? Aber ich frage dich etwas anderes. Du hast ja Duno auch erlebt dort, in Gaza und in Israel und in allen Gebieten. Was für eine Rolle spielt Duno dort?
Ja, es gibt sehr, sehr viele UNO-Vertreter im Gazastreifen. Man redet, glaube ich, von 11'000 insgesamt. Die sind beschäftigt vor allem in der UNRWA und in anderen Organisationen. Sie tun, was sie können. Ich würde jetzt da nicht allzu negativ sein. Sie versuchen, der Bevölkerung zu helfen. Aber es hat natürlich auch immer wieder Zwischenfälle gegeben, wo man gesagt hat, ja, also die UNRWA-Mitglieder, das sind sehr, sehr viele Araber, also zum ganz, ganz überwiegenden Teil, die sind ganz eindeutig pro Palästinenser, also pro Einwohner von Gaza und tun zum Teil auch Propaganda verteilen. Es ist, wird von Israel aus sehr, sehr stark angegriffen, was Duno dort macht. Von Israel aus ist das eine sehr zwiespältige Rolle, die gespielt wird. Und ich glaube auch in Europa, gerade zum Beispiel in Deutschland jetzt da, wird das, was die UNO-Mitglieder machen, dort jetzt auch besser untersucht werden.
Also wir haben vor einer Woche die Angriffe, die Massaker erlebt und sind dann immer mehr Sachen rausgekommen. Was dort passiert ist und wie das einzuschätzen ist, darüber müssen wir reden in ein paar Minuten. Wir reden über die aktuelle Situation und ihre Hintergründe in Israel, Gaza und im Nahen Osten. Und zwar mit dem Uli Schmid, langjähriger NZZ-Korrespondent in Israel und im Nahen Osten, und dem Yves Kugelmann, Chefredakteur und Verleger vom jüdischen Magazin Tachlis. Uli, du hast die Leute in Gaza getroffen. Du hast gesehen, was sie veranstaltet haben, was sie gemacht haben. Die Verbrechen, die Massaker, die Entführungen, die Vergewaltigungen und vieles mehr am letzten Samstag und wo immer mehr rauskommt. Wie ist das bei dir angekommen? Oder nicht, wie ist das bei dir auch? Aber wie kannst du es erklären, dass so etwas passiert ist?
Erklären kann man es immer. Also, das ist, man kann es nicht verstehen, aber man kann es selbstverständlich erklären. Erklären kann man es mit der Wut, mit einer ideologischen Verblendung, die sich aufgebaut hat über Jahre hinweg. Es sind ganze Haufen Komponenten drin. Es ist natürlich auch eine Komponente vom Neid. Ich meine, Israel ist ein unglaublich erfolgreiches Land in einer Region, wo insgesamt überhaupt nicht erfolgreich ist. Und die arabischen Länder, ich meine, wenn man sich überlegt, im Jahr 2021, kann ich die Zahlen jetzt gerade parat, sind die Startups in Israel definiert als junge Unternehmen unter 6 Jahren, sind 22 Milliarden Dollar investiert worden an Investitionen von Risikokapital. Und das ist mehr als zum Teil Bruttonationalprodukt von den umliegenden Ländern ausmacht. Das ist unglaublich. Es ist Neid, es ist Hass, es ist die feste Überzeugung, dass man das Recht hat, Israel aus dieser Gegend zu vertreiben. Und das Ganze wird natürlich permanent angeheizt von den Hardliner. Das ist schon etwas, wo Menschen zu etwas führen kann. Allerdings, wenn man das dann gesehen hat, wenn man gesehen hat, mit welcher Barbarei, mit welcher unfassbaren Grausamkeit da gehandelt worden ist, dann muss man sagen, das geht ja weit über das raus, was quasi eben erklärbar ist. Das ist wirklich ein extremer Zivilisationsbruch. Notabene so einer, wie man ihn auch in der Ukraine gesehen hat.
Yves, was hast du zu dieser Frage?
Ja, ich glaube, man muss noch ergänzen, dass wir ja einen Gegner haben, den man nicht erst heute muss erklären. Die eliminatorische, mörderische Haltung von diesen dschihadistischen, terroristischen Zellen geht ja weit über Israel raus. Also wenn man die letzten Jahrzehnte anschaut, haben sie ja Tausende, Zehntausende Leute in der gleichen Art und Weise umgebracht, ermordet, Massaker betrieben in den eigenen Ländern, gegen die eigenen Leute. Das, was jetzt in Israel passiert ist, ist natürlich gerade für die jüdische Community und für Israel selber ein Quantensprung und ein Novum. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die Hamas erst jetzt entdeckt hat. Viele Regierungen, viele Journalisten haben ja gewusst, wer dort gegenübersteht. Und aufgrund von dem ist dann immer wieder verwundert, wenn dann gerade die Schweizer Regierung so spät reagiert auf Druck vom Ausland.
Also der 49-jährige Deutsch-Israeli Ahmed Mansour, der selber einmal bei den Islamisten war und sich dann dort abgewendet hat, hat heute in einem Interview in der NZZ am Sonntag dazu gesagt, es sind Psychopathen, wie andere eben Pornos gucken, geilen sie sich an Schmerzen, Folter, Vergewaltigung und Mord auf. Sie empfinden Lust daran, andere Menschen zu enthaupten. Es sind zerstörerische, psychopathische Kräfte, die da entfesselt wurden. Die Hamas-Terroristen handeln nicht nur aus irgendeiner Not heraus, sondern aus purem Hass.
Ich würde es halt eben nicht nur psychologisieren. Das ist eine rationale Taktik dahinter. Das sind Mörder und alles, was er sagt, stimmt natürlich. Aber es ist eben eine Art und Weise, ihre eigenen Ziele zu erreichen, ihre Kalifate zu erreichen. Es sind Islamisten, die zu der Muslimbrüderschaft gehören. Und die Ideologie dahinter, die muss man zuerst verstehen. Die sind ja auch nicht schwarz-weiß. Und die muss man, wie es Uli Schmid sehr gut gemacht hat, am Anfang auch einbetten in der Region und nicht nur von der Perspektive aus Europa versuchen zu verstehen.
Also, der Yuval Harari, der bekannte Philosoph und Autor, hat gesagt, die Grausamkeiten, die sind nicht einfach gemacht worden, um Leute umzubringen, sondern man will der Welt zeigen, wer man ist, was man ist. Man will den Hass schüren, dass ein Hass entsteht auf sie und dass der Kampf weitergeht und dass ein Frieden über Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr möglich ist. Was sagst du da dazu?
Das kann ich gut nachvollziehen, dass das sicher eine von den Konzepten ist. Ich bin ja nicht in diesen Planungsräumen dabei gewesen, wir wissen das nicht, wir können es nur interpretieren. Aber ich glaube, sie versuchen mit den kleinsten Mitteln die größtmögliche Wirkung rauszuholen aus solchen mörderischen Agitationen. Und diese Message geht eben nicht nur an die Israelis, sondern auch an die arabische Welt.
Eben, du hast gesagt, Uli, Zivilisationsbruch. Zivilisationsbruch ist das ganz klar, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Und sie haben das gewusst. Und sie haben gewusst, dass es böse ist. Und sie haben versucht, zu verstecken. Und das ist der Gegenteil. Ist dort die Zivilisation wahrscheinlich ganz anders. Dort ist die Aufklärung wahrscheinlich noch nie angekommen. Und B, man will eben das Ganze weitertreiben, um die ganze Region, vielleicht auch die ganze Welt, in Feuer und Flammen zu stürzen.
Ja, es ist ganz eindeutige Schockwirkung, die man erzielen will. Und es schafft mit den Elementen, die bereits jetzt erwähnt worden sind. Ich muss vielleicht einfach der guten Ordnung halber einfach noch hinzufügen. Hamas ist jetzt sehr oft auch von israelischen Politikern mit dem IS verglichen worden oder gleichgestellt worden, müsste man sagen. Und das ist natürlich nicht ganz richtig. Es ist richtig, in der Auswahl der Methoden, also von den Barbareien, die da verübt worden sind, die Kopfabschneiderei und die Verstümmelei und all das, das ist eindeutig trägt die Handschrift vom IS. Der IS ist aber eine ganz andere Organisation als Hamas. Hamas ist doch trotz allem sehr national ausgerichtet. Sie ist eine nationale Befreiungsorganisation. Sie hat Palästina in den Augen. Und nicht ein mehr oder weniger abstrakter Kampf gegen die westliche Welt und gegen die westliche Kultur. Man hat nicht von grossen Hamas-Anschlägen in Paris, Madrid, New York und so weiter gehört. Das ist nicht ihr Ding. Das ist das Ding vom IS. Und das Zweite ist, die IS-Ideologie, das ist mehr oder weniger eins zu eins Wahhabismus. Das kommt aus der saudischen Staatsreligion. Das ist kopiert worden. Die totalitäre, menschenverachtende Ideologie ist dort die Quelle von dem, was sie machen. Bei der Hamas ist es die sehr viel mildere, im Grund sehr viel mildere Ideologie von den Moslembrüdern, wo weiss Gott auch nicht demokratisch und menschenrechts und vor allem aufklärerisch orientiert ist, wo aber trotzdem etwas ganz, ganz anderes ist.
Also darf ich dir da teilweise widersprechen aus meiner Sicht? IS ist eigentlich Hamas Plus, weil die haben natürlich auch ihr Kalifat aufgebaut, die haben auch ihr Territorium wollen haben, haben es auch in Syrien und in Irak mit ihrem Kalif an der Spitze und haben natürlich dazu anwählen noch die Welt Revolution anbringen und sie haben dann die grossen Städte dort beherrscht, Mosul und Raqqa, und man hat gemerkt, man muss die dort ausrotten. Und im Gegensatz jetzt zu den Hamas, die durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen sind, haben sie das müssen erobern, und die Amerikaner zusammen mit Kurden und irakischen Kräften haben sie dort mit aller Macht müssen vertreiben. Und ich frage dich jetzt, wenn man jetzt sich zurückdenkt, wo das passiert ist, hat man dort auch von proportionaler Kriegsführung geredet? Hat man auch geredet von Zivilisten, die müssen geschont werden, wie man das jetzt macht?
Ganz eindeutig nicht, nein. Der IS ist dort in den Raum reingestossen und hat sich dort festgesetzt, das ist ganz klar. Das haben sie gemacht, weil es dort eine Art Machtvakuum gegeben hat und weil sie dort das Kalifat haben können errichten. Aber trotzdem sind sie internationale Truppe, die besteht aus Leuten aus ganzen Haufen Ländern. Der grösste, der Hauptharst, haben damals die Jordanier gestellt, dann sind sehr viele Tunesier auch dabei gewesen. Und sie haben überall agiert, sie agieren in der ganzen Welt und sie zögern nicht. Zum Beispiel auch im Gazastreifen selber sind sie übrigens auch aktiv gewesen. Und Hamas hat IS damals mit aller Kraft, also die diverse IS-Gruppen, die sich dort etabliert haben in den Jahren 17, 18, hat Hamas radikal bekämpft. Sie hat natürlich gar nicht können zulassen, dass ihre Herrschaft über den Gazastreifen infrage gestellt wird. Also da gibt es durchaus Differenzen.
Aber dass man das nur mit äusserster Gewaltanwendung kann erreichen, solche Organisationen zu zerstören, Al-Qaida mit dem Bin Laden etc., ISIS mit ihrem Kalif und so weiter. Und jetzt eben Hamas. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und jetzt ist Israel in einer viel schwierigeren Situation, weil das Ganze eben in einem Gebiet ist, wo auch 2 Millionen Leute sind, Zivilisten, die dort wohnen.
Ja, das ist extrem schwierig für Israel. Also ja, ich stimme absolut zu. Hamas muss natürlich beseitigt werden. Oder eine Organisation, die Israel vernichten will, kann nicht länger geduldet werden. Ich glaube, da herrscht jetzt eine gewisse Klarheit, einen gewissen Konsens darüber. Aber wie man vorgeht, was die Israelis auch machen, es wird selbstverständlich man wird schreien Kalamität, das ist ganz klar, da werden Menschenrechte verletzt, es wird das Völkerrecht verletzt. Das sieht man ja jetzt schon, den Artikel kann man jeden Tag bereits lesen, dass Israel da das Völkerrecht auch, also den Buchstaben vom Völkerrecht, missachtet. Ich glaube, die Welt muss sich eingestehen, oder auch Politiker müssen sich eingestehen, dass einfach gewisse Sachen nicht machbar sind, ohne dass einige Regeln verletzt werden. Man muss überhaupt zu Ehrlichkeit kommen. Die Israelis zum Beispiel, die müssen auch sich ehrlich machen in Bezug auf Geiseln. Und ich nehme an, über das willst du auch noch reden. Geiseln können, das Leben der Geiseln kann nicht gerettet werden, zusammen mit einer Bodenoffensive. Also wenn eine Bodenoffensive im grossen Stil anfängt, dann werden die Geiseln höchstwahrscheinlich ihr Leben müssen lassen.
Aber und wie könnte man dann Geiseln retten? Also beim letzten Mal, wo da gross das passiert ist, hat man ja dort austauscht, ein Soldat, der Gilad Shalit, gegen 1000 Hamas-Leute. Unter anderem die Leute, die jetzt an der Spitze sind, sind ja in israelischen Gefängnissen gewesen, unter anderem auch der Chef, der da das Ganze leitet in Gaza, der Sinwar etc. Das wird Israel sicher nicht mehr machen. Oder was meinst du, Yves?
Gut, schon eine andere Situation. Wir haben jetzt über 100 Geiseln. Man weiss ja die definitiven Zahlen gar noch nicht. Und die Bodenoffensive, die Uli Schmidt erwähnt hat, ist eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, ist die israelische Bevölkerung dazu vorbereitet, über Jahre zu verhandeln? Wir reden hier nicht über ein paar Wochen. Und die Verhandlungsungleichgewicht in den nächsten Wochen und Monaten wird noch eine grosse Herausforderung sein für das Land und überhaupt die westliche Welt.
Also, das ist eine ganz heikle Situation. Die Frage ist auch noch, wie soll man das nennen, was Hamas gemacht hat, vor allem am letzten Wochenende mit Abschlachten von Zivilisten, mit dem Morden, mit Vergewaltigung etc. Die BBC weigert sich, das als Terrorismus zu bezeichnen, Terroristen. Auch die Republik, der Daniel Binswanger, sagt, es sind keine Terroristen. Was ist deine Meinung?
Also ich habe in den letzten Tagen schon gestaunt, wie man sehr schnell mit Superlativ, mit Urteilen, mit neuen Begriffen, mit Vergleichen, den 9-11 von Israel oder Pearl Harbor von Israel. Ich glaube, all das ist gar nicht der Punkt. Die einen nennen es Terrorismus, die anderen nennen es anders. Das kann man kritisch beurteilen. Aber ich glaube, wir sind in einer Situation, wo es gar nicht um das geht. Es geht jetzt auch nicht um den Wettbewerb, welche Massaker sind die grössten gewesen und ist es schlimmer als Mosul oder irgendwas anderes oder ist die grösste verheerende Situation für Israel seit dem Holocaust. Ich glaube, Israel und die jüdische Bevölkerung hat über Jahrhunderte und speziell seit 1948 immer wieder sehr, sehr schwierige Zeiten gehabt. Und die ganze Debatte hier in den Medien von den Ratings und Superlativ, ich glaube, das ist nicht der Punkt.
Aber trotzdem, hast du jetzt das Gefühl, wenn man das Wort Terrorist verwendet, dass das falsch ist?
Nein, ich meine, die EU hat 2001 Hamas auf Terrorlisten gesetzt. Also dann ist das jetzt einmal verbrieft worden, dass es die Schweiz noch nicht verstanden hat und hier noch nicht angekommen ist, ist erstaunlich, aber es ist nicht überraschend.
Was sagst du dazu, Uli?
Mir ist wirklich rätselhaft, wie man das nicht als Terrorismus kann bezeichnen kann. Natürlich kann man quasi den Hamas mildern die Umstände geben und sagen, ja, sie kämpfen für ihr Land, sie sind in einer Situation, wo sie ein nationales Gut, ihre Identität wollen verteidigen und das tut sie irgendwie exkulpieren. Aber nein, sorry, ich meine, es geht ja um die Art und Weise, wie man das macht. Und nach Völkerrecht sind bis zu einem gewissen Grad, wenn ein Land unterdrückt wird, sind Soldaten und Polizisten quasi fair game für den anderen Teil, der sich gegen das auflehnt, aber ganz bestimmt nicht Frauen, Kinder, Säugling, alte Leute, die nachher ermordet und verschleppt werden. Das sind ganz eindeutig terroristische Aktionen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu reden.
Das kann man nur unterstreichen. Ich möchte aber auch noch gleichzeitig daran erinnern, die Fatah auf der anderen Seite ist eine Nachfolgeorganisation von der PLO. Wir haben genau die gleichen oder ähnlichen Situationen gehabt. Dort einen mit Flugzeugentführungen, mörderischen Attacken, Olympia 1973 muss man nicht erwähnen. Das ist auch ein brutales Massaker gesehen letztendlich. Also die jetzige Situation seit einer Woche ist nochmal total eskaliert, aber ganz neu ist es dann auch nicht.
Man redet weiter.
Nein, ist nicht, aber darf ich noch etwas sagen? Es ist aber doch, für Israel ist es ein absoluter Schock von einer Dimension, wo noch nie da war. Man hat es mit 9-11 verglichen. Und im Grunde kann man da nur sagen, wenn das jetzt 9-11 gewesen wäre, dann, also in den USA, dann hätten, ich glaube, bei 9-11, wenn ich mich nicht täusche, sind ungefähr 3000 Leute bei dem Angriff auf die Twin Towers in New York ums Leben gekommen. Wenn das jetzt umgelegt wird, dann würden heute ungefähr 40'000 Leute ermordet worden sein.
In Amerika fürs Gleiche,
in den USA.
Das wäre der Vergleich.
Von der Grössenordnung her. Und von daher muss man schon sagen, ist das für Israel natürlich eine absolute Zäsur.
Und was natürlich noch extrem dazu kommt, das Ganze verschlimmert, sind eben die Geiseln, wo man weiss, dass die unter ganz unglaublichen Umständen leben. Und ich war total erschüttert gewesen, als ich da von Bericht gehört habe und gesehen habe am Fernsehen, wo Eltern erzählt haben, wie sie noch 2-3 Stunden mit ihren Kindern am Telefon haben können reden. Und dann ist das Telefon stumm geworden und dann haben sie also eben ihren Kind nicht helfen können, was man als Eltern machen muss. Und dann vor allem noch ein Vater, der gehört hat, dass seine 8-jährige Tochter Jessica tot gefunden worden ist. Und er hat gesagt, yes, 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 wie er gefunden hat. Noch schlimmer als tot ist in den Händen der Hamas sein. Also das ist die Situation. Und darum der Vergleich mit 9-11 ist vielleicht wirklich nicht abbrach. Wir müssen noch weiter reden und möchten dann gerne auch noch Stimmen aus Israel direkt hören. Und das in wenigen Minuten. Wir reden hier über die aktuelle Situation in Israel. Und ich bin jetzt verbunden direkt mit Israel, mit dem Jochi Solnach. Ich muss noch erklären, ist ein Jugendfreund von mir. Der ist vor über 50 Jahren mit seiner ganzen Kwuza, mit seiner Gruppe in einen Kibbutz gegangen, direkt an der Grenze zu Libanon, nach Hanita. Jochi, hörst du mich? Hallo? Offenbar ist jetzt das gerade zusammengebrochen, die Leitung. Müssen wir nachher noch mal probieren. Reden wir doch jetzt noch über etwas anderes, nämlich vielleicht doch die innerisraelische Situation. Ich mag mich erinnern, 1973, als ich nach dem Yom Kippur-Krieg in Israel an die Pressekonferenz von der Golda Meir gegangen bin. Nachdem 2200 israelische Soldaten nach einem Überraschungsüberfall am Suezkanal und auf dem Golan getötet waren und ermordet und gestorben sind. Und da ist eine gebrochene Frau vor mir gesessen, oder vor uns gesessen und hat sich entschuldigt, wie sie sich verantwortlich gefühlt hat. Ganz anders als der Netanyahu jetzt, der hauptverantwortlich trägt, dass das überhaupt nicht passieren konnte, oder?
Ja gut, der Netanyahu ist ein Egoman und ein Narzisst, das haben wir in den letzten paar Monaten miterlebt. Und er wird ja stark kritisiert. Ich habe eigentlich in Israel noch nie in so einer Situation erlebt, dass noch in der Stunde oder wenigen Tagen nach so einer Attacke derart grosse innenpolitische Kritik stattfindet und man eigentlich in die Kamera schreit gegen die Regierung und die Armee. Das hat es so noch nie gegeben. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Zivilbevölkerung in Israel viel stärker ist als die Politik. Sie hat sich selber organisiert. passiert. Sie hat sich selber sofort nach den Attacken auf den Süden begeben und das Messer, das dort vorgefunden worden ist, auch von den israelischen Autoritäten anfangen zu organisieren.
Aber wie würdest du aus deiner Sicht beurteilen, das Versagen von der Regierung, vom Geheimdienst, auch nach diesen Diskussionen seit der neuen Regierung, seit 9 Monaten, die zu grossen wöchentlichen Demonstrationen geführt hat, die Zivilgesellschaft gespalten hat, das Land geschwächt hat und vielleicht auch noch Anreize gegeben hat, eben für finden, wie Hamas jetzt zuzuschlagen?
Also ich glaube, das ist nochmal ein Thema, das man dann separat vertiefen müsste, weil die Zivilgesellschaft ist jetzt nicht wegen den letzten paar Monaten gespalten. Ich glaube, Israel ist schon sehr viel länger gespalten. Und ich würde sagen, die israelische Gesellschaft hat gelernt, dass sie verschiedene Sachen in Ordnung bringen mit den eigenen extremen Situationen, die sie im Landesinneren vorgefunden haben, wenn sie zurechtkommen. Aber ich glaube, das ist eine andere Diskussion. Das ist eine Diskussion, die heute gar keine Rolle spielt, weil im Moment heben alle zusammen weitgehend und organisieren sich.
Wie teilst du das, Uli, was jetzt in Israel abgeht?
Also das Versagen von der Sicherheitsorganisation und von der Armee, das wird selbstverständlich noch aufs Tapet kommen. Das ist etwas Unerhörtes. Und die Rechten, also die Regierung von Netanyahu und die Leute, mit denen er sich verbündet hat, die können sich da nicht rausreden. Sie sind an der Macht, sie haben die Regierung gehabt, sie sind verantwortlich. Ich halte den Netanyahu für politisch eigentlich fast für einen toten Mann. Ich glaube nicht, dass er das wird überleben politisch. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Die Wut auf den Netanyahu ist sehr, sehr gross. Natürlich vor allem bei den Leuten, die ich jetzt in Israel kontaktiere. Das sind praktisch, ja, es sind sehr, sehr viele Netanyahu-Kritiker darunter. Ich glaube, das wird aufs Tapet kommen. Natürlich hat ein Exekutivpolitiker in so einer Situation einen gewissen Vorteil. Wenn er jetzt die Bodenoffensive grossartig könnte durchführen und Geiseln könnte befreien, dann könnte er vielleicht das ganze Momentum noch aufhalten. Aber ich glaube halt nicht, dass das wird passieren. Israel steht da vor unglaublichen Herausforderungen. Ich glaube nicht, dass das zu einem guten Ende kommt. Und man sieht ja auch jetzt schon in den Umfragen, dass der Netanyahu gewaltig verliert und dass der Benny Gantz, sein grosser Rivale, extrem zuleiht. Ich glaube, es wird also auch zu einer politischen Änderung kommen in Israel.
Wie siehst du das, Yves?
Das glaube ich auch und man darf nicht vergessen, und ich weiss das aus eigener Erfahrung, wenn wir unsere Leute selber im Süden von Israel haben und Leute, die sehr stark betroffen sind. Viele von denen sind ja auch Netanyahu-Wähler gesehen. Das sind Leute gesehen, die Netanyahu haben wollen und jetzt in der ersten Stunde nach dieser Situation in der Kamera anfangen zu kritisieren. Das heisst, da findet auch Verlagerung statt in der eigenen Wählerbevölkerung von Netanyahu.
Also, ich glaube, jetzt sollte es klappen. Der Jochi von Chanita ist am Telefon. Hörst du mich, Jochi?
Ja.
Also, kannst du vielleicht erzählen, wie du aus deiner Sicht, du bist 50 Jahre da gewesen, 50 Jahre lang hast du die Hezbollah... 58 Jahre hast du die Hezbollah ein paar hundert Meter vor dir gesehen und jetzt scheint alles anders zu sein als in all diesen 58 Jahren.
Ja, vorläufig wissen wir das noch nicht ganz sicher, okay.
Aber wir sind evakuiert worden.
Wir sind dran, evakuiert zu werden. Aber wir sind schon seit fast 4-5 Tagen weg von Chanita, weil die Moetza, das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, uns gesagt haben, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man jemand anders angehängt hat. Aber es ist nicht ein Befehl rausgekommen, dass wir gar müssen gehen. Jetzt ist es so, gerade heute ist es so, dass wirklich in all den Kibbutzim und Moschawim, die ganz auf der Grenze sind, dass man versucht, die Leute rauszunehmen.
Eben, ich habe so gelesen, 4 Kilometer von der Grenze, was wenig ist, soll alles evakuiert werden. Das heisst, man nimmt an, dass sich dort eine Verschärfung der Situation könnte ergeben und dass tatsächlich eine zweite Front könnte entstehen.
Ja, wobei, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Oder? Eine davon ist, dass jetzt über die Grenze geschossen wird vom Hezbollah. Und damit hat ganz Israel ein Problem, weil die haben wahnsinnig viele Raketen und Waffen und so weiter und so weiter. Aber das heisst noch nicht, dass zweite Möglichkeit, dass sie infiltrieren wollen und wieder das Gleiche machen, wie sie am Samstag gemacht haben, unten am Gazastreifen. Das sehe ich also noch nicht so ganz.
Aber und offenbar sind sie eben bei Chanita schon durchgekommen und man hat sie dort gestoppt. Die Leute sind dort infiltriert.
Ja, ja, aber es ist ein ganz grosser Unterschied zwischen 3 oder 4 Leuten, die versuchen, über die Grenze zu gehen, und Tausenden, die über die Grenze gehen. Das ist also nicht das Gleiche. Da muss man aufpassen. Was jetzt die Libanesen versuchen, ist den Palästinenser in Libanon zu sagen, versucht das. Und es ist ihnen mehr oder weniger gleich, ob die dann umkommen dabei oder nicht. Aber vorläufig ist es ganz eindeutig noch nicht Hisbollah selber, wo sagt, wir machen jetzt einen gezielten wir tun jetzt gezielt Leute über die Grenze schieben, damit sie dort machen, was die am Gazastreifen am letzten Samstagmorgen gemacht haben.
Mhm. Sag mal, wie hast du und wie haben deine Leute aus dem Kibbutz das erlebt, was in den letzten Tagen in Israel passiert ist?
Nicht besonders günstig, nicht besonders gut.
Jochi, coole Socken immer gewesen und sogar jetzt gibt einem richtig gerade irgendwie ein gutes Gefühl, würde ich sagen.
Also ich würde sagen, eben wie gesagt, wir sind jetzt schon bereits 4, 5 Tage nicht mehr daheim. Und es sieht so aus, als wäre das sehr gut möglich, dass das noch einige Zeit so weitergeht. Und das ist ein Zeich, vor allem wenn man gerne im eigenen Bett schläft.
Mhm.
Aber außerdem ist es natürlich du. Es ist wirklich eine schwierige Situation, nicht nur im Süden und im Norden, sondern in ganz Israel. Alle warten. Sind alle jetzt gerade, ich bin jetzt gerade von Chedera nach Haifa gefahren, hat geregnet, wie weiß ich was, heute ist der erste Tag, wo wirklich Regen in Israel. Es hat geschifft, ich weiß nicht was. Aber wir sind angekommen. Und es hat wenig Leute auf der Straße, alle warten. Mhm. Irgendetwas passiert irgendwie in den nächsten 2, 3 Tagen.
Mhm. Also man weiss, dass die Leute vom Kibbutz und von deiner Organisation, die sind heftigste Gegner immer gewesen, von der Rechten von Netanyahu. Hat die politische Diskussion nicht schon angefangen oder schiebt man das wirklich auf die Seite, bis da irgendwie die militärische Lösung gefunden worden ist?
Ich glaube nicht, dass man es ganz auf die Seite schieben kann, aber ich glaube auch nicht, ich habe vorher etwas gehört von euch dort, ich glaube auch nicht, dass man kann sagen kann, dass irgendwie Israel jetzt in dem, was jetzt gerade passiert, sehr dividiert ist in rechts und links, sondern jetzt sind alle ziemlich ganz auf der gleichen Seite, gerade jetzt, obwohl die politische Gegensätze nur wachsen. Mhm. Ein grosser Teil der Leute und ich rundum finden, dass die jetzige Regierung und es ist nicht nur der Netanyahu. Der Netanyahu ist das Ziel. Okay, aber da hat sie der Regierung Leute, da fragst du dich wirklich, wo haben sie denn die Aufgaben?
Ja, man weiss es, wo ganz am rechten.
Nein, nicht einmal, nicht nur dort. Nicht der Smotrich und der Ben-Gvir, ja, stimmt. Aber da hat es Leute, also wie heisst das, was ist das? Die Ministerin für.
Miri Regev
und irgendeine Aberstistan, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Also hat es Leute, die reden den größten Seich zusammen und die Leute glauben es ihnen. Nein, die Leute glauben es ihnen nicht mehr. Das heisst, es ist jetzt eine Regierung, die teilweise völlig unfähig ist und dazu kommt, dass sie ihre eigenen Leute in die sensitiven Posten hineinbringen. Mhm. Das heisst, es hat Leute, wo nicht. Man sollte jetzt sich vorstellen, dass man etwas macht in Bezug auf Economy, Wie tut man jetzt den Leuten, all den Leuten, die zum grossen Teil nicht arbeiten, während den letzten 8 Tagen und wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen eben genau gleich wenig tun, wie kommen die Geld über? Wie werden die, irgendwie dafür bezahlt,
ja,
dass sie doch dabei bleiben? Leute, die irgendwie kleine Läden haben oder irgendwelche kleine Unternehmen haben, die haben überhaupt keine Einnahmen jetzt. Irgendjemand sollte sich da damit beschäftigen. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt oder nicht. Der Smotrich hat anders zu tun. Er muss die Leute, seine eigenen Leute versuchen zu stärken und ich weiß nicht was.
Soweit, Jochi, dir alles Gute, euch allen alles Gute und hebt euch Sorge. Danke dir vielmals.
Vielen Dank. Okay,
danke. Ciao, Jochi.
Ich glaube, was die Joche sagt, ist natürlich eine wichtige Lebensrealität. Was halt noch dazu kommt, ist, dass zwischen 400.000 und 500.000 Leute im Militär sind, viele Reservisten eingezogen und 1.200 Tote sind, noch nicht mal alle Leichen identifiziert. Es gibt jeden Tag Beerdigung. Das heisst, die ganze Bevölkerung in Israel ist eigentlich auf einer ganz anderen Ebene mit diesem Konflikt beschäftigt, nämlich mit der menschlichen Tragödie und der Sorge um Angehörige, die jetzt eventuell sogar im Süden in den Krieg gehen.
Also, wir müssen noch reden und es ist jetzt kurz vor der 12. Wir müssten eigentlich aufhören, aber die Situation ist so speziell, dass wir jetzt halt weitermachen. Und zwar über die Situation bei uns im Westen, bei den jüdischen Gemeinden, bei dem Aufmarsch der Palästinenser oder Palästinenserfreunde. Was entwickelt sich da? Das machen wir in ein paar Minuten.
Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Und die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen. Die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Doch nicht vor deinem Leid. Lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen. Du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit, gerade deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid.
Wolf Biermann. Und bei mir im Studio der Yves Kugelmann, Chefredakteur und Verleger vom jüdischen Magazin Tachles, und Uli Schmid, langjähriger NZZ-Korrespondent in Israel und im Nahen Osten, bei uns zugeschaltet aus Berlin. Du hast übrigens mit Wolf Biermann geredet, gerade gestern oder vorgestern. Er hat ja den Angriff auf Hamburg als Bub erlebt, wo wirklich nicht auf die Zivilbevölkerung Rücksicht genommen worden ist. Und Herr Kofka, möglichst viel soll oben runterkommen, möglichst schlimmer, um die Diktatur wegzubringen. Sein Vater war Jude und Kommunist, war im Konzentrationslager. Und Herr Kofka, dass auf diese Art und Weise das Terrorregime kann, ans Ende gebracht werden.
Ja, der Wolf Bierwein, der ja auch beim ersten Irakkrieg ganz klar gemacht hat, dass er für die Intervention ist gegen die Irak im Kuwait. Also gerade die Nostalgie, dass man ohne Waffen kann, Krieg besiegen oder solche Attacken, die hat er schon lange nicht mehr gehabt. Und das Lied, das er 1968 geschrieben hat für seinen Freund Peter Huchel, ist natürlich ein brillanter Text in dieser Situation. Weil das ist genau das, was die Feinde wollen, dass man so wird wie sie. Und man muss aufpassen, dass man eben die Ebene nicht verlässt, dass man sich, wie auch Israel, was wir vorher diskutiert haben, an Völkerrecht hält, dass man die Zivilbevölkerung vor Augen hat und dass man die Krieg gewinnt mit den Mitteln, die man vorher schon hat.
Aber da muss man ein bisschen trennscharf sein. Es ist ein Unterschied, wenn es Kollateralschäden gibt, wo man hätte können vermeiden oder vielleicht nicht vermeiden oder gezielt die Tötung und Entführung von Zivilisten anders sein. Und man muss auch noch sagen, übrigens, weil die Amerikaner haben jetzt ja gesagt, Ueli, Israel soll sich zurückhaltend Verhalten, eben nicht zu stark reingehen. Die Amerikaner haben das selber nicht gemacht in den letzten 20 Jahren, wenn man denkt, was sie in Afghanistan gemacht haben oder mit gezielten Tötungen an anderen Orten und vor allem gegen die IS, oder?
Ja, deren Ansicht bin ich auch. Also die Amerikaner sind effektiv nicht die, die jetzt Smallgoals aufreißen müssen und Israel ja, gute Ratschläge erteilen, vor allem in dieser Hinsicht. Es ist so, wie es ist und die Israeli ich glaube auch, dass die Israelis relativ viel tun, vielleicht nicht alles, aber relativ viel tun, um sich als Vorgabe vom Völkerrecht zu halten. Aber eben, es gibt Situationen, das ist klar, und das muss man auch sagen, wo man den Pelz nicht kann waschen, ohne ihn nass zu machen. Es wird auf jeden Fall Tote geben, es wird ugly, es wird wirklich wüst werden. Und aus dem kommt man einfach nicht raus. Aber das heisst eben nicht, das ist ganz klar, dass man nicht immer wieder soll sich an den Prinzipien vom Völkerrecht oder aus all diesen Regelwerk, die aus der Aufklärung letzten Endes hervorgegangen sind, dass man sich nicht an die sollte halten oder denen orientieren. Und dass wir uns nicht mehr an denen orientieren, genau das wollen wir.
Aber andererseits, und da zitiere ich wieder den Herrn Mansour, das ist ein israelischer Araber, der selber mal dort war, und der sagt, wer im Nahen Osten Schwäche zeigt, wird gefressen. Diese Schwäche hat Israel jetzt gezeigt. Wenn das nicht korrigiert wird, wird es sehr viele Nachahmer geben, weil nicht nur im Gazastreifen, sondern überall in der Region Leute zu finden sind, die Israel vernichtet sehen wollen. Ohne diese Korrektur kann eine solche Schwäche zu einer Existenzbedrohung werden. Und der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak hat gesagt, nach dem Angriff dazumal Hezbollah und Libanon, die müssen nicht meinen, dass wir nicht auch noch crazy sein können. Sie sind noch crazier als wir, dass wir uns an alles halten und dass sie auf diese Art und Weise einen Vorteil haben.
Gut, das sind jetzt verständliche Reaktionen während der Kriegstage, aber man muss auch sehen, dass es eine ganz andere Art von Stärke gibt, nämlich die von der Zivilgesellschaft. Und Israel und Palästinenser, Israel und Palästinenser, Juden und Araber haben auf einer ganz anderen Ebene eine Stärke gezeigt, dass sie können zusammen verhandeln, dass sie können zusammen schaffen im Alltag. Das ist jetzt in diesen Tagen nicht relevant und es stimmt natürlich, dass man muss Stärke zeigen als Militär und als Armee, aber auf der Ebene der Menschen im Alltag ist das dann nochmal etwas anderes.
Also, was ist passiert? Am letzten Samstag, Araber haben Juden abgeschlachtet mit dem Ziel, möglichst grausame Sachen zu verüben und das Resultat von dem Angst von Juden in der ganzen Welt, dass ihnen etwas passieren kann.
Das ist so. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Jetzt ist es virulenter und dramatischer, weil auch viel schneller Leute in Europa, in Amerika, Familienmitglieder und Freunde kennt haben, die unmittelbar betroffen sind oder schon gefallen sind oder verletzt worden sind oder entführt sind. Das ist eine ganz andere Situation. Und die Situation auf der Straße, das haben wir schon öfters gehabt. Es ist halt eine schwierige Situation für viele jüdische Menschen, damit umzugehen, weil sie natürlich auch immer die Angst damit verbinden, dass das nochmal einen Schritt weiter geht, dass es wieder Attacken gibt, dass es Anschläge gibt, dass es terroristische Agitation auch gibt, wie wir es schon früher erlebt haben, gegen jüdische Gemeinden in der Diaspora, außerhalb von Israel. Und dort ist Israel eben nochmal sehr stark angreifbar.
Ueli, du bist in Berlin und was hast du dort in dieser Sache in den letzten Tagen erlebt?
Ja, das ist eben genau sehr wichtig, was der Yves da sagt. Wir müssen wirklich auch schauen, dass Israel nicht einfach in Angst und Schrecken kann versetzt werden. Und das tangiert natürlich die grosse Antisemitismus-Diskussion, die wir da haben, in Deutschland vor allem. Ja, man erlebt in den letzten Tagen, sind fürchterliche Angriffe auf Juden passiert. In den Medien, auf den Strassen, es hat die falsche Art von Solidaritätserklärungen gegeben. Gestern hat mir ein Kollege gesagt, der im Prenzlauer Berg wohnt, dass an den Namensschildern von Juden im Prenzlauer Berg Judensterne aufgemalt worden sind. Das ruft natürlich fürchterliche Erinnerungen wach. Und ich finde, ganz im Allgemeinen ist die Zivilgesellschaft, die Yves zitiert, reagiert einfach nicht wahnsinnig gut. Ich habe erlebt damals beim Krieg, als ich da in Berlin war, 2014, eine grosse Demonstration auf dem Kurfürstendamm, 2000 bis 2500 Leute, die gerufen haben, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Das haben sie von der jüdischen Organisation dort gerufen. Ich habe den Einsatzleiter von der Polizei gefragt, sorry, Deutschland hat einen Volksverhetzungsparagraf, möchte da nicht eingreifen? Ja, da muss ich mich noch abstimmen mit der Einsatzzentrale und so. Es ist über eine Stunde gegangen, bis dann die Demonstration aufgelöst worden ist, das ist das eine. Und das andere war, aber selbstverständlich sind alle, mit wenigen Ausnahmen, all die Demonstranten sind Araber gewesen. Und in Deutschland haben wir einen Antisemitismus, wo extrem arabisch streit ist, muslimisch streit ist. Aber in den Medien wagen das die Leute kaum zu artikulieren. Sie kommen nachher fürchterlich unter die Räder. Sie werden angegriffen. Das ist dann Islamophobie und das passt nicht in unsere woke Zeit. Also da, glaube ich, ist Deutschland extrem vorsichtig und ängstlich und versucht, einige Konflikte aus dem Weg zu gehen. Man findet nicht zu einer ruhigen, gelassenen Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen.
Aber was bedeutet das jetzt für die innenpolitischen Debatten in Deutschland? Migrationsdebatten ist im Vordergrund. 2015, wir schaffen das, ist im Vordergrund. Was bedeutet das jetzt auch im Zusammenhang mit dem Aufschwung von der AfD, wo ja selber als rechtsextreme Partei teilweise eingestuft worden ist, wo auch antisemitisch ist, könnte das trotzdem zu einem gewissen Rechtsruck, zu einem weiteren Rechtsruck jetzt in Deutschland führen? Was meinst du, Uli?
Nein, das klar. Also die Ereignisse jetzt in Israel und der Krieg, dass das zu einem weiteren Rechtsruck führt, das glaube ich nicht unbedingt. Die AfD ist eine ganz eindeutig rechts, zum Teil sogar völkische Organisation. Und da gibt es zwar, so viele sagen, sie seien sehr für Israel, aber es gibt selbstverständlich auch Antisemitismus. Nein, ich glaube, es ist weiterhin vor allem Zuwanderung von Flüchtlingen und Migranten aus dem Nahen Osten und aus Afrika. Ich glaube, das ist das, wo also die perzipierte Überbevölkerung mit Ausländern in Deutschland, das ist das, wo die AfD nährt. Ich glaube jetzt nicht, dass das Zahlen wird wahnsinnig verändern.
Yves, wie empfindest und realisierst du die Reaktion in der Schweiz gegenüber der jüdischen Gemeinde und den Ereignissen, die jetzt passiert sind in den letzten 10 Tagen?
Man kann natürlich die Situation in der Schweiz nicht mit Deutschland, Frankreich oder jetzt seit gestern auch England vergleichen. Es ist wirklich eine ganz andere Situation. Auf der einen Seite haben wir selber auf der Redaktion enorm viel Solidarität mitgekriegt für Leute, die ich schon längst vergessen habe. Oft eben auch Migranten, also Leute mit einer Einwanderungsbiografie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die üblichen Drohungen. Wir haben auf der Redaktion und auch sonst in der jüdischen Gemeinde sind wir natürlich konfrontiert mit solchen. Aber ich möchte es einfach nicht vergleichen mit der Situation außerhalb der Schweiz.
Andererseits reden wir jetzt auch über die Linke in der Schweiz, wie sie sich positioniert hat gegenüber Israel. Sie haben immer gesagt, Israel-Kritik ist erlaubt. Natürlich ist es erlaubt. Aber wo ist die Grenze dann zu Antisemitismus, wenn man eben vielleicht eine Organisation unterstützt, die das Lebensrecht von Israel in Frage stellt?
Ja, mich hat jetzt primär nicht die Linke interessiert, sondern der Bundesrat. Also wie reagiert er? Und die Tatsache, dass man jetzt, wo die Eskalation ist, die Diskussion führt, ob Hamas verboten wird und wie sie das allenfalls wird, ist eigentlich absurd. Die Linke hat nochmal sowieso ein grosses Problem mit der Fragestellung, wie positioniert man sich gegenüber Israel. Aber ich glaube, das ist auch eine endlose Diskussion. Da regt man sich auf am Morgen und am Abend freut man sich wieder auf, über gewisse Stimmen von der Linken und umgekehrt.
Also, wir sind schon längst über den Schluss von dieser Sendung aus, aber wir müssen jetzt gleich noch mal über die Geiseln reden. Etwas Furchtbares. Geiselnahmen, 100, 200 Leute, Kinder, Babys, Großmütter etc. in dieser Form hat es seit Jahrzehnten überhaupt nie gegeben, und zwar noch in den Händen von so einer Terrororganisation. Was ist da zu erwarten? Was kann passieren? Was ist der Druck auf die israelische Regierung, auf das israelische Militär, um da irgendwie doch noch irgendwie etwas anzubringen? Hast du da Vertrauen, Yves beispielsweise oder auch Uli, dass die Israelis so viele gute Informationen haben, dass sie herausfinden können, wo die Geiseln sind und dass sie eventuell wenigstens einen Teil von denen können lebend rausholen?
Also ich bin nicht Experte für das. Und man hat ja vieles können lesen in den Zeitungen, wie so Situationen funktionieren, was hinter der Kulisse passiert und. Da gibt es ja auch noch Vermittlungen von dritten und vierten Ländern. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiss nur, dass für Israel das eine unglaublich schwierige Situation ist. Auf der einen Seite auf der Ebene der Kriegsführung, auf der anderen Seite für die Bevölkerung und auch die Soldaten, die im Krieg sind. Man darf nicht vergessen, die sind ja nicht isoliert von dem Ganzen. Die sind ja oft bekannt mit solchen Geiseln und die müssen Krieg führen nach Befehl, nach rationalem Muster. Also ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig und ich bin überzeugt, der Uli weiss da oft viel mehr.
Also Uli, man wartet.
Nein, mehr weiss ich natürlich nicht, aber es ist ganz klar, dass Israel in einer extrem schwierigen Situation ist. Ich würde sagen, in einer unlösbaren Situation. Wenn man daran denkt, dass der Gilad Shalit damals, der Soldat, der gefangen genommen worden ist von der Hamas, über 1000, also mit dem sie in einer Freilassung sind, über 1000 palästinensische Gefangene freikommen. Da kann man ja messen, um was es geht. Israel signalisiert damit, dass es ein Menschenleben, eine One of Ours, also dass sie das extrem hoch schätzen. Und jetzt sind 100, möglicherweise 150 Geiseln da in der Gewalt von der Hamas. Ich habe unabhängig voneinander drei Stimmen aus Israel gehört in den letzten Tagen, die spekuliert haben, ich möchte das betonen, sie haben spekuliert, dass letzten Endes die Bodenoffensive nicht wird stattfinden und dass der Netanyahu kommt und sagt, ich habe einen Deal gemacht. Wir lassen sämtliche Palästinenser frei und dafür kommen alle die Geiseln wieder zurück. Mhm. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich, das will ich betonen.
Aber dann würde Hamas ja weiter existieren und könnte weiter nächste Angriffe lancieren und weiter Raketen nach Israel schiessen.
Selbstverständlich. Und das wird, falls es das gibt, würde das unglaublich angegriffen werden von einem Teil von der Gesellschaft. Ein anderer Teil von der Gesellschaft würde höchstwahrscheinlich sagen, ja, das ist eine gute Lösung. Zumal eine Bodenoffensive eben derart viele Unwägbarkeiten bietet. Ich meine, es werden Hunderte, wenn nicht Tausende israelische Soldaten werden dabei ums Leben kommen. Es werden Tausende, möglicherweise Zehntausende von Zivilisten in Gaza sterben. Und nachher eben kommt die grosse Frage, was macht man dann mit dem Gazastreifen? Wie tut man jetzt verwalten? Also das sind alles Sachen, die in so einem Fall, bei so einem Deal vom Tisch wären. Darum finde ich es interessant, dass die Leute, die durchaus so Menschen mit Meinung und mit fundierter Meinung sind und die auch Teilnehmer sind an der politischen Debatte, zum Teil in Positionen, wo sie, ja, sie sagen, sie beziehen sich auf Insiderwissen oder sie schliessen es nicht ganz aus. Also es liegt noch ein bisschen in der Luft, und dass die Offensive jetzt verschoben worden ist, könnte möglicherweise auch darauf hindeuten, dass man im Hintergrund noch redet. Man redet ohne jeden Zweifel, natürlich durch irgendwelche Kanäle mit der Hamas, das ist ganz klar.
Ja, also ich habe auch von Quellen aus Israel das eine oder das andere gehört, auch von ehemaligen Mitarbeitern von Premierminister, aber ich kann das nicht einordnen und kann das nicht beurteilen. Was ich aber weiss, ist, dass die Situation von diesen Familien, und wir haben selber in unseren Teams zwei Familien, die betroffen sind, wo Familienmitglieder entführt worden sind, wo man nicht mal weiss, leben die nicht, das ist enorm schwierig, und das Vertrauen in die eigene Behörde ist eben auch nicht so hoch, wenn man sehr wenig Unterstützung kriegt in Israel selber von der Regierung. Was Ueli Schmidt anspricht, das sind natürlich Planspiele und so weiter, sind verschiedene Szenarien möglich. Ich glaube, und das hat man ja gesehen vor eineinhalb, zwei Jahren, ist der Oppositionsführer damals der damalige Premierminister, das ist der Lapid gesehen, er hat ja auch so eine Aktion in Gaza gemacht und es ist eigentlich primär mal darum gegangen, dass die Terrorzellen, die Tunnel, die ganze Infrastruktur zu zerstören und ist dort zwei Tage reingegangen. Es hat, glaube ich, relativ wenige Tote auf der israelischen Seite. Es war wahrscheinlich auch sehr gut vorbereitet gewesen. Also man kann das schon machen mit dem Ziel, nicht Rache zu nehmen, sondern Infrastruktur zu zerstören. Aber jetzt ist es noch mal schwieriger, weil in diesen Tunnel eben die Geiseln sind.
Die Situation ist schlimm und ist eigentlich immer schlimmer geworden, Tag für Tag, und wird uns noch lange beschäftigen. Das wird keine kurze Krise sein. Das wird nicht in ein, zwei Wochen vorbei sein. Und wir alle sind davon in unterschiedlicher Art und Weise direkt oder indirekt betroffen. Ich möchte mich bedanken beim Yves Kugelmann, Chefredakteur und Verleger vom jüdischen Magazin Tachles, und beim Ueli Schmid, NZZ-Korrespondent, war jahrelang in Israel und im Nahen Osten. Ihnen danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. It's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, by human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. It's a war. War in the east. War in the west. War up north. War.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.